Diese Folge wird von der EICMA unterstützt, der weltweit bedeutendsten Zweiradmesse in Mailand.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann erinnert ihr euch vielleicht an eine unserer ersten Folgen zum Thema Motorradreisen. In Folge 9 waren Lisa Berg und Katharina Kipp zu Gast, die sich ursprünglich mit einer Laserstory bei uns beworben haben. Im Heft, aber auch eben im Podcast, erzählten sie von ihrer Südamerika-Reise, aus der spontan ein Motorradtrip wurde. Auch wenn Katharina dafür in einer kolumbianischen Großstadt erst den Führerschein machen musste. Und dieses Gespräch ist jetzt echt schon 4 Jahre her, aber vor kurzem hat sich Lisa dann mal wieder bei uns in der Redaktion gemeldet. Und die kurze Zusammenfassung der Mail, 6 Monate, 25.000 Kilometer und unser östlichster Punkt war Bischkek in Kirgisistan. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad und ich bin jetzt sehr gespannt, was die beiden über diese Zeit zu erzählen haben. Hallo Lisa, hallo Katharina.
Hallo.
Hallo Ferdinand.
Und willkommen zurück sozusagen.
Vielen Dank.
Vielleicht könnt ihr nochmal, naja gut, wir wollen jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil dafür gibt es ja die andere Folge, aber ihr wart ja damals, glaube ich, auf kolumbianischen 23 PS Enduros oder so ungefähr unterwegs. Seid dann ja wiedergekommen nach, ich glaube, 6 Monaten. Wie war denn nach dieser Reise das Motorradfahren in Deutschland? Wie war so euer Bezug danach zum Motorradfahren nach dieser Reise?
Ja, also, ich habe tatsächlich meinen Führerschein erst machen müssen in Deutschland. Also ich durfte mit meinem kolumbianischen Führerschein 6 Monate noch fahren in Deutschland und musste dann den Führerschein hier nachmachen und habe dann nochmal ein paar Fahrstunden genommen und damit ich auch richtig Slalom fahre, korrekt die Vollbremsung mache, habe dann meinen Führerschein gemacht und habe dann mein erstes Motorrad in Deutschland gekauft. Genau, und dann in Deutschland Motorrad zu fahren war ungewohnt, weil die Regeln hier so beachtet werden. Und das war nach unseren Erfahrungen in Südamerika, war das noch schon eine Umstellung, dass Menschen wirklich jedes Verkehrszeichen beachten und also mit angepasster Geschwindigkeit fahren. Da musste man sich erst so ein bisschen wieder reinfinden.
Also hat es schon so die kolumbianische Fahrweise zu sehr drin, oder?
Ja, so habe ich es ja gelernt, was das Motorrad angeht. Und das hatte sich so ein bisschen festgesetzt. Aber in der Zwischenzeit, genau, kann ich auch in Deutschland gut fahren.
Hm. Und Lisa, du warst ja zumindest vorher schon Motorradfahrerin. Genau. Wie war es für dich dann nach diesen Erfahrungen?
Ja, also ich kannte es ja schon von vorher, genau, aber irgendwie war es dann fast so ein bisschen langweilig in Deutschland. Also wir haben dann beide in dem Jahr, wo wir zurückgekommen sind, in 2020, beide jeweils ein Motorrad gekauft, beziehungsweise ich habe sogar 2 Motorräder gekauft in dem Jahr. Und wir waren dann auch, also wir haben in dem ersten Jahr so ein paar Wochenendausflüge oder so mal Tagestouren oder so gemacht und haben dann aber beide irgendwie festgestellt, das taugt uns nicht so richtig. Also wir sind schon eher so diejenigen, die gern einfach mit dem Motorrad reisen. Es ist schon schön, auch mal an einem Samstag oder Sonntag irgendwie so auf die Schwäbische Alb zu fahren oder auch Richtung Schwarzwald waren wir mal unterwegs, ne? Aber das kommt irgendwie nicht so ran an das Gefühl, was man so auf der Reise hatte. Und
ja, klar.
Da wurde uns nochmal mehr klar, okay, Motorradfahren ist für uns schon, wird schon eher mit Reise verbunden. Mhm. Ja.
Ich erinnere mich auch noch, wir hatten ja nach der Geschichte oder nach dem Podcast auch noch ein bisschen hin und her geschrieben. Und ich glaube, damals hattet ihr eine Reise nach Afrika geplant. War das so? Was ist daraus geworden? Oder war das dann wegen diesen ganzen Corona-Schwierigkeiten, Reiseeinschränkungen, hat das dann torpediert vielleicht?
Also nach der letzten Reise sind wir, tatsächlich haben wir ein bisschen gebraucht, um wieder anzukommen in Deutschland. Zum einen, weil wir waren doch 14 Monate unterwegs, insgesamt 6 Monate nur mit dem Motorrad und davor eben noch mit dem Rucksack. Und dann hier wieder in Deutschland anzukommen während der Corona-Zeit und erstmal wieder einen Job zu finden, das hat gebraucht. Und dann haben wir ja erstmal wieder Geld verdienen müssen und bis man dann irgendwie sich wieder aufrafft und dann den Entschluss fasst, wieder alles abzubrechen und quasi so ins Reiseleben einzusteigen. Auch dann, also auch vor der Reise jetzt, war irgendwie Afrika immer noch so im Kopf und ist immer noch ein Ziel. Aber genau, ist eben immer noch ein Ziel, weil jetzt tatsächlich sind wir zu der jetzigen Reise sehr spontan irgendwie aufgebrochen und hatten das Gefühl, das wäre zu wenig Vorbereitungszeit für einen Trip nach Afrika. Mhm. Genau, deshalb, das ist immer noch auf der,
das
auf der Wunschliste.
Bedarf einfach doch ein bisschen mehr Planung, auch bezüglich Visa und manche Länder sind so ein bisschen schwierig und manche Routen. Und da waren wir dann zu spät dran letztendlich auch. Also das war wirklich so eine, also wir hatten schon die Idee der neuen Reise irgendwie schon die ganzen Jahre, aber dass wir dann wirklich entschieden haben, okay, wir machen das jetzt und wir kündigen beide unsere Jobs, das ging dann relativ spontan, muss ich sagen.
Ja.
Von dem her. Und da war dann irgendwie, für Afrika waren wir einfach dann zu spät dran. Ja.
Okay, und wie seid ihr dann auf diese Route, auf diese Ecke der Welt gekommen als nächstes Reiseziel?
Genau, also Afrika war ein bisschen im Kopf, war uns dann aber doch zu spontan und wir wollten gern ein Ziel, bei dem es möglich ist, in den 6 Monaten, die wir uns freigeschaufelt haben, dass wir in dem Zeitraum hin und zurückkommen. Und wir wollten gern quasi wir wollten die Runde machen können und nicht die Motorräder am Ziel zurückfliegen müssen, sondern wir dachten, es wäre schön, irgendwie irgendwo anzukommen und dann langsam wieder zurück nach Deutschland fahren zu können. Und wir waren beide schon im Iran vor ein paar Jahren, da hat es uns gut gefallen, also nur im Urlaub, ohne Fahrzeug, aber das hat uns gut gefallen. Und dann kam irgendwie so das eine zum anderen. Lisa wollte gern nach Usbekistan und dann haben wir beschlossen, gut, warum nicht einfach einmal ums Kaspische Meer herum. Und die Länder, die es auf der Strecke gab, haben uns interessiert und größtenteils wusste man auch sehr wenig davon. Das finde ich irgendwie auch immer eine spannende Voraussetzung. Und dann kam das eine zum anderen und die Länder waren größtenteils sehr planungsarm. Also unproblematisch, was Visa etc. Ja. anging.
Okay, und spontan, was heißt spontan, wie viel Vorlauf hattet ihr dann?
Also wir sind ja im Januar los und ich würde sagen, also so, dass wir wirklich entschieden haben, wir gehen los und wir kündigen unsere Jobs, war echt so September. Mhm. Also nicht früher auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch ein bisschen später.
Okay, ja, das
auch
ist
erst
ja doch
Richtung Oktober.
Ja. Das kriegt spontan,
quasi schon so auch ein bisschen okay, dass man eben die 3-monatige Kündigungsfrist einhalten kann und so, ne, beim Job. Und wir noch gucken können, okay, welche, also muss man doch noch ein Motorrad kaufen oder nimmt man was, was man schon hat? Was macht man mit der Wohnung, untervermieten oder wie auch immer. Genau, also wir waren dann schon, es war schon dann gar nicht mal so viel Zeit.
Nee, es war eine sehr intensive
Vorbereitungszeit. Ja. Ja.
Das waren jetzt so viele Aspekte, die ich jetzt rausgreifen könnte, aber das wollte ich fragen. Genau, ihr habt die Jobs gekündigt, weil ich mich schon gefragt habe, 6 Monate ist ja doch ein Zeitraum, vielleicht mit irgendwie Sabbatical. Mhm. Aber ihr habt eure Jobs dann tatsächlich. Mhm, ja.
Genau, wir haben sie tatsächlich beide gekündigt, weil gerade so ein Sabbatical oder unbezahlten Urlaub, das wäre so spontan dann nicht möglich gewesen. Und irgendwie hatten wir uns dann so drauf eingeschossen, dass wir gern los möchten Anfang des Jahres. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Und man muss auch dazu sagen, wir sind beide in der Luxusposition, dass wir sehr zuversichtlich waren, dass wir im Anschluss wieder einen Job finden, also schnell einen Job finden. Deshalb konnten wir das ohne große Hemmungen so angehen.
Ja. Wollt ihr verraten, was ihr arbeitet?
Ja, klar. Also ich bin Sozialarbeiterin und ich habe meine,
okay,
genau,
wird,
meinen Job
wird immer gesucht wahrscheinlich.
Wird immer gesucht. Ich habe da gar keine Probleme und genau, hatte meinen Job gekündigt, habe zuvor in der JVA Stuttgart, also in Stammheim, gearbeitet und arbeite jetzt auch seit 1. August wieder in einem neuen Job, eben auch hier in Stuttgart im sozialen Bereich.
Ich habe bei der Stadt Stuttgart gearbeitet als Juristin. Genau, und für mich geht es am 15. Oktober erst weiter und da darf ich dann bei der Finanzverwaltung anfangen. Also ich bleibe der Verwaltung treu und habe jetzt nochmal so einen verlängerten Sommer bekommen. Das ist natürlich auch ganz schön.
Ja, glaube ich. Und Motorräder, genau. Also ihr hattet beide vorher schon Motorräder und aber ihr habt ihr euch dann was Neues gekauft oder wie sah das aus?
Ich habe mir was Neues gekauft. Ja, ich habe das Motorrad, das ich hatte, das erste, das ich gekauft habe, ist eine DR 650 und ich habe mir dann aber für die Reise eine Husqvarna 701 gekauft. Genau, und bin auch mit der ganz glücklich. ich habe mir eine gekauft mit schon so einem Rallye-Umbau. Genau, und die DR hätte man auch so ein bisschen umfunktionieren können, aber da hätte man ziemlich viel noch machen müssen in der Kürze der Zeit.
Ach so, Wartungsstau so, oder?
Ja, genau, dass er dann so tauglich und fit gewesen wäre. Und dann, habe ich eine Husky gefunden, die so ganz gut gepasst hat. Und dann, genau, hat sich das so ergeben, sage ich mal.
Okay, und Lisa, was war es bei dir dann?
Genau, also ich hatte 2020 eine BMW F700 GS gekauft und im selben Jahr auch noch eine Honda Dominator. Und habe dann aber zwischenzeitlich die BMW verkauft, wieder verkauft und bin dann mit der Honda, also bin mit der Honda los. Genau. Die war dann auch noch ein bisschen in der Werkstatt, musste auch noch ein bisschen auf Vordermann gebracht werden, aber hat gut durchgehalten.
Aber musstet ihr dann trotzdem größere Umbauten noch dran machen oder war das eigentlich wirklich nur so der Service oder hattet ihr vielleicht von der letzten Reise noch irgendwie Gepäcke oder war das alles?
Also von der letzten Reise hat man nichts.
Ah ja, stimmt, das hattet ihr ja alles, das hattet ihr bei Amazon teilweise bestellt und bei Decathlon, oder?
In Südamerika, in Kolumbien haben wir ganz viel online bestellt was wir irgendwie da noch vor Ort bekommen haben. Und das war ja alles sehr schlechte Ausrüstung, muss man sagen. Sowohl Kleidung als auch die Seitentaschen, die wir hatten. Also es war genau, und da war es dann klar, okay, wir wollen jetzt irgendwie gescheites Zeugs für die nächste Reise. Und also an der Dominator wurde jetzt nicht so viel gemacht. Die hat eine Windshield bekommen und Gepäckträger oder halt quasi für Seitentaschen. Genau, und halt so, ja, ne, also klar macht man nochmal irgendwie neue Kette und neue Bremsscheiben und nochmal Ölwechsel und dieses und jenes, aber jetzt nichts Großartiges, ja.
Genau, also waren jetzt so die Visa und so diese bürokratischen Sachen, war das jetzt schon so das Größte an Vorbereitung oder habt ihr irgendwie auch noch euch noch anders irgendwie vorbereitet auf die Reise?
Also genau, bei den Motorrädern haben wir jetzt nicht so viel machen müssen, aber eher das drumherum, also wir haben beide noch Taschen gebraucht. Na, das musste passen. Wir haben irgendwie noch viel Campingausrüstung gebraucht, weil wir so die vergangenen Jahre haben wir das irgendwie immer so ein bisschen zusammengesucht, eben bei Freunden und Familie. Das war's. Und dann für die Motorräder brauchten wir noch ein Carnet. Das war noch so ein bisschen Aufwand. Genau. Und irgendwie das alles, das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber die letzten 6 Wochen bevor wir dann los sind, waren schon ganz schön intensiv irgendwie. Dann noch alles zusammenzufinden.
Ja, doch, also deswegen frage ich auch, weil ich kann mir eben vorstellen, dass das dann auch gar nicht so viel Vorbereitungszeit ist. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass wenn ihr schon mal so eine Reise gemacht habt, dann weiß man ja schon zumindest grundsätzlich, was funktioniert, was nicht funktioniert. Was natürlich trotzdem funktioniert. Aber wenn man halt auch mal Zeit hat, sich vielleicht vorher ein bisschen damit zu beschäftigen.
Und dann gehen ja schon auch immer dann doch nochmal Sachen so schief. Ich habe das Motorrad gebraucht gekauft und es hatte einen USB-Anschluss und den habe ich nie ausprobiert, weil ich hatte ihn halt nicht gebraucht. Und am Tag, bevor es losging, habe ich diesen USB-Anschluss ausprobiert und der ging nicht. Also der war einfach kaputt und dann musste man da noch schnell einen neuen kaufen, den einbauen und so. Das ist alles kein Weltuntergang, aber
so Kleinigkeiten dann irgendwie.
Ja. Genau, hat dann schon nochmal, also es war schon bis, an diesen Motorrädern wurde schon irgendwie bis die Nacht vor der Abfahrt geschraubt tatsächlich und dann noch einen Handyhalter hin und das Navi noch anbringen und dann gucken, dass das alles irgendwie gut angeschlossen ist. Und wir hatten Heizgriffe, die optisch jetzt nicht so schön sind, aber die waren ein Segen.
Ja, also glaube ich, bei den Startzeitpunkt.
Es war natürlich auch, genau, es war Januar irgendwie, als wir los sind und das hatte unterschiedliche Gründe, also einerseits auch berufliche Gründe und dass wir eben auch gesagt haben, wir wollen höchstens 6-7 Monate gehen und nicht länger. Deswegen war irgendwie so das Startdatum dann klar im Januar. Und was schon auch noch so ein bisschen Vorbereitung war, war so ein bisschen die Frage, okay, wir fahren im Januar los. Fahren wir in Stuttgart los im Januar? Oder wie kommen wir über die Alpen Richtung Süden? Genau, und da haben wir uns dann für Fähre entschieden und sind auch ein Stück quasi mit dem Auto sind wir zurückgelegt nach Italien. Von dem her, das war auch noch so ein bisschen Vorbereitung zu gucken, okay, wie kommt man vielleicht schon ein bisschen in mildere Gegend, wo wir dann auch wirklich fahren können.
Also hattet ihr schon vorab so eine grobe Route euch schon zurechtgelegt oder wie sehr habt ihr das im Detail schon geplant, die Reise?
Ich würde sagen, im Detail gar nicht.
Wir so von Tag zu Tag dann?
Tatsächlich von Tag zu Tag. Mhm. Wir waren am Anfang, waren wir eben festgelegt durch die Fähren, die wir gebucht hatten. Und die letzte Fähre hat uns dann in Bodrum in der Türkei rausgeworfen. Und ab da haben wir tatsächlich so ein bisschen, haben wir es einfach auf uns zukommen lassen. Genau. Und dann gab es nochmal, als wir durch Turkmenistan sind, da mussten wir uns dann festlegen, weil da brauchten wir ein Visum, das mussten wir über eine Agentur laufen lassen, da brauchten wir ein Begleitfahrzeug und so. Also da gab es dann schon, da gab es dann wieder so einen Fixpunkt, aber sonst haben wir es tatsächlich einfach immer so ein bisschen.
Ich meine, die Route an sich war schon so relativ klar. Mhm. Also es war schon so relativ klar, welche Länder wir anfahren oder durchfahren wollen. Genau, das war schon irgendwie. Mhm. Wir waren auch flexibel. Also wir haben uns auch gesagt, okay, wenn jetzt irgendwas nicht klappt mit Visum oder so oder Iran, die politische Situation verschlechtert sich und wir müssen da schnell wieder ausreisen, ja, dann muss man gucken, dann macht man halt was anderes. Also wir waren jetzt, glaube ich, nicht so sehr drauf festgelegt, was unser Ziel ist, aber grundsätzlich war unser Ziel natürlich schon Zentralasien.
Ja, also so stelle ich es mir halt auch vor, weil also so würde ich es zumindest angehen, dass ich schon auch ungefähr weiß, wo an welchem Punkt ich in diesem Land reinkomme, wo ich dann, ob ich ungefähr die nördliche Route fahre oder die mittlere oder wie auch immer. So stelle ich es mir halt vor.
Werbung.
Ein Nervenkitzel, der seit 110 Jahren anhält. Vom 7. bis 10. November kehrt die EICMA nach Mailand zurück. Das weltweit bedeutendste Messeereignis für die Zweiradindustrie und Motorradliebhaber ist wieder bereit, Zeichen zu setzen. Zahlreiche Neuheiten, Weltpremieren, ein spektakuläres Freigelände, Rennen und akrobatische Shows erwarten euch. Wenn Motorräder eure Leidenschaft sind, dürft ihr die EICMA nicht verpassen. Weitere Informationen zur Messe und Tickets gibt's unter www.eicma.it. EICMA setzt Zeichen, seit 110 Jahren. Habt ihr auch, also ich frage deshalb, weil dieser Teil so der Erde, das ist auch eigentlich der, wo es mich immer als erstes mal hinziehen würde, wenn ich mal wirklich auch 6 Monate... Wenn ich jetzt einen Job hätte, wo ich auch sofort einen wiederkriege.
Solltest du auch hin.
Ja, genau. Und ich habe tatsächlich deshalb vor ein paar Jahren mal versucht, oder ich habe angefangen, mir zumindest das kyrillische Alphabet so ein bisschen zu erschließen und auch mit dem Hinblick, dass halt dort auch sehr viel Russisch gesprochen wird. Habt ihr auch in der Hinsicht was gemacht oder seid ihr da mit Englisch überall durchgekommen? Wie lief das?
Also wir haben da tatsächlich vorbereitend gar nichts gemacht. aber dann in den ganzen Stans wird einfach dort nach wie vor viel Russisch gesprochen, ist alles in Kyrillisch. Und da haben wir uns dann so ein bisschen das kyrillische Alphabet angeeignet, weil dann konnte man sich schon auch Sachen erschließen. Und die Buchstaben, finde ich, die hat man dann doch irgendwie relativ schnell drauf, dass man halt so einzelne Wörter lesen kann. Aber da haben wir dann doch ganz schön viel von Google Translate hier Nutzen gemacht oder von Google Lens.
Ja, das macht es natürlich einfach.
Das hat es unglaublich viel leichter gemacht, weil auf Englisch, man spricht nicht auf besonders viele englischsprachige Menschen. Nee. Mhm. Also eben dann Russisch oder halt die Landessprache, aber ja, also das war tatsächlich im Gegensatz zu unserer anderen Reise, wo wir durch Südamerika gefahren sind und dann relativ schnell einfach gut Spanisch konnten und man mit jedem so in Austausch treten konnte, war das nicht schon eine ganz andere Nummer dieses Mal.
Ja, eben. Also die Hürde ist ja schon nochmal eine größere und ich habe eben auch, also natürlich, ich konnte irgendwann mir das so halbwegs erschließen, aber als ich dann zum Beispiel mal in Bosnien war, wo du dann in diesem Teil, wo dann die Straßenschilder eher auf Kyrillisch sind, ja, dann hangelst du dich halt dann doch wieder da entlang von Buchstabe zu Buchstabe wie so ein Erstklässler. Und sprechen davon ganz abgesehen. Also deswegen fand ich das jetzt ganz spannend.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall, sich ein bisschen Russisch anzueignen. Mhm. Haben wir leider nicht gemacht. Ist natürlich auch eine schwierige Sprache.
Ging ja auch offensichtlich so. Oder es geht ja offensichtlich auch immer so.
In der heutigen Zeit sowieso mit Google Translator. Also das ist schon große, große Hilfe.
Ja. Und hattet ihr da auch vorab oder auch jetzt im Nachhinein, hattet ihr, nachdem ihr jetzt ja doch auch zwei junge Frauen seid, die Motorrad fahren und die alleine reisen, hattet ihr da irgendwie Probleme oder irgendwie Situationen, die, ich sage jetzt mal, die zwei Männer nicht gehabt hätten?
Also wir hatten, Probleme hatten wir keine. Wir hatten, würde ich sagen, immer viel Aufmerksamkeit. Oder wir haben viel Aufmerksamkeit erregt. Ne? Wir sind ja durch den Nordirak zum Beispiel gefahren, durchs kurdische Gebiet und dann eben auch durch den Iran. Und Iran waren wir auch echt 5 Wochen, also einmal komplett in Süden und dann wieder hoch in Norden. Und da würde ich sagen, war Türkei auch schon eigentlich, aber da war die Aufmerksamkeit sehr hoch. Also da kannst du dir vorstellen, du bist an der Tankstelle und tankst und dann kommen da halt irgendwie so kurz mal 20 Leute, die erstmal ein Selfie von dir ja. wollen und mit dir quatschen wollen. Und das ist ja total nett. Also das haben wir natürlich auch immer gern gemacht. Aber klar, irgendwann ist man natürlich auch so, dass man denkt, okay, man will jetzt eigentlich weiterkommen und wird natürlich ständig angequatscht. Und wir wurden auch viel eingeladen, muss man auch sagen. Also ganz viel nach Hause eingeladen, zu Tee, zu Essen, zu Übernachten, zu alle möglichen, ne? Viel, sehr große Gastfreundschaft. Aber grundsätzlich Probleme hatten wir nicht. Aber natürlich, also wir hatten ja unser Zelt dabei und haben auch viel wild gezeltet. Wir sind da natürlich schon noch mal sensibler als vermutlich Männer. Mhm. Also wir gucken natürlich schon, wo stellen wir das Zelt auf? Ist das irgendwie einsehbar von der Straße, sind da irgendwie andere Menschen. Also da haben wir schon drauf geachtet und dann schon versucht zu gucken, dass wir da ja schon so ein bisschen ab vom Schuss sind und eben sowieso auch nicht bei Dunkelheit fahren und genau, schon so ein bisschen mehr aufpassen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Genau.
Aber so jetzt rein von dem, dass man da ja teilweise als Frau eben auch teilweise deutlich weniger Rechte hat, so im Alltag, habt ihr da jetzt als Reisende nichts gespürt? So?
Nee, haben wir nichts gespürt. Mhm. Und was ganz schön war, was man am Anfang kann man ja, oder vor einer Reise kann man ja manche Sachen auch nicht so greifen. Da muss man so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und in den vor allem Irak, Iran waren die, wir haben dort einfach vor allem Männer getroffen, weil Männer viel präsenter sind im Straßenbild. Und es waren aber alle sehr, also ne, es haben sich alle gefreut, irgendwie uns zu treffen und haben das alle toll gefunden, dass wir da mit dem Motorrad unterwegs waren. Also ganz oft wurden wir irgendwie, haben die Leute uns angehut, haben gewunken, haben gesagt, haben irgendwie ausgedrückt, wie toll sie das finden. Und aber auch Frauen. Und das fand ich nochmal besonders schön, weil gerade im Iran, wo Frauen ja nicht Motorrad fahren dürfen, wenn dann ein Auto an dir vorbeifährt und dann winken dir irgendwie die Frauen raus und sagen, hey, super, das ist dann irgendwie schon schön, ne? Weil wir leben die Freiheit, die sie nicht haben. Und da war ich nochmal positiv überrascht, dass wir echt einfach so viel Unterstützung irgendwie empfangen haben. Im tatsächlichen Sinn und aber auch dass einfach gesagt wurde oder uns gezeigt wurde, wie toll, dass wir das machen, dass wir das Land bereisen, dass wir zwei Frauen sind. Genau.
Ja, ja, das ist spannend. Ja. Ich hab nämlich auch vor ein paar Monaten eine Lesergeschichte, oder ich habe ein Interview gemacht mit einem, der auch mit seinem Kumpel in den Iran gefahren ist. Aber das waren halt zwei Männer um die 60, sage ich mal. Das war auch schon ungewöhnlich genug, dass die mit zwei Motorrädern dahin gefahren sind. Aber die haben auch ähnliche Sachen natürlich berichtet. Aber natürlich fallen die anders oder weniger auf trotzdem als ihr jetzt zum Beispiel. Also das ist schon interessant. Gab es dann trotzdem Schwierigkeiten an Grenzen, also auf so einer langen Reise? Oder hattet ihr irgendwelche Pannen, irgendwelche Schwierigkeiten?
Also ich glaube, was die Grenzen angehen, waren wir größtenteils verwöhnt. Aber wir hatten schon, als wir in Iran reingereist, also wir sind vom Irak in Iran reingereist und da hat es an der Grenze einfach lang gedauert und wir mussten so ein kleines Interview mitmachen und viele Fragen beantworten und dann wurde das alles festgehalten und das mussten wir danach unterschreiben. Und dann weiß man aber ja auch nicht, was man unterschreibt, weil man kann es ja nicht lesen. Also das war schon so, so ging es uns letztes Mal nicht. Und das war dann schon so ein bisschen irritierend und hat jetzt nicht unbedingt für einen schönen Start gesorgt im Land. aber am Ende des Tages sind wir über die Grenze gekommen und es hat alles geklappt. Dann einfach dann auch das nächste Land, also Turkmenistan, war auch war sowieso eine ganz andere Nummer, aber das konnten wir nicht allein einreisen. Das mussten wir eben über eine Agentur machen lassen und dann musste unser Guide kommen und uns an der Grenze abholen und mit uns diesen Grenzprozess machen. Das war auch irgendwie sehr aufwendig. Und das Gleiche bei der Ausreise an der Grenze von Tadschikistan zu Kirgisistan hat das System den Geist aufgegeben und dann mussten wir da nach einem sehr, sehr langen, sehr schweren, sehr anstrengenden Tag, mussten wir nochmal 2 Stunden einfach an dieser Grenze stehen, um zu warten, dass das System wieder hochfährt und der Himmel ist immer schwärzer geworden. Und das waren dann, also das sind wir auch am Schluss drüber gekommen, das war alles in Ordnung, aber das waren dann schon nochmal Momente, wo man denkt, ach Mensch, genau. Und dann habe ich wahrscheinlich alle kritischen Grenzen zusammengefasst. Die Ausreise aus Russland war nicht so leicht. Das hat uns auch noch mal Zeit und Nerven und ein kleines Interview gekostet, bis wir dann tatsächlich Russland verlassen durften. Und in die Türkei wollte man uns nicht einreisen lassen, weil bei der Ausreise am Anfang des Jahres was schief ging. Und dann hieß es erst, dass wir jetzt nicht einreisen könnten, sondern noch 42 Tage in Georgien bleiben müssten. Wenn du so fragst, es gab schon die ein oder andere spannende Grenze, auch wenn so im Großen und Ganzen alles gut lief.
Ja. Aber es gab jetzt nicht so, oft hört man ja dann doch so Schreckensnachrichten von, wir mussten an der Grenze übernachten, weil sie uns da den ganzen Tag und die ganze Nacht festgehalten haben. Also sowas hatten wir auf keinen Fall. Es waren eigentlich auch immer alle freundlich. Wir wurden nicht irgendwie blöd behandelt. Russland war ein bisschen die Ausreise. Das war mit diesem Interview, das hatte dann schon auch so ein bisschen so
Verhörcharakter.
Beigeschmack, muss ich sagen. Da waren wir dann beide froh, als wir auch wieder raus waren.
Da wollte ich eh noch fragen, das war ja nicht nur ein Transit, glaube ich, durch Russland, oder?
Doch.
Also auch ohne Übernachtung?
Mit.
Ach so.
Ja.
Okay.
Also
gut.
Also schon mehrtägiger Transit, genau.
Aber genau, das, ich meine, der Ukraine-Krieg läuft ja immer noch und da war ich schon auch überrascht, dass das ja, also dass das überhaupt möglich war. Ich meine, ich habe mich jetzt natürlich auch nicht informiert, aber das heißt, abgesehen von dieser Situation, ich weiß nicht, wie hattet ihr da auch ein komisches Gefühl dann dabei oder hat man das einfach dort überhaupt nicht gespürt, dass da...
Also ja, wir hatten schon ein komisches Gefühl, muss man schon sagen. Also wir haben, es war klar, es gab diese 2 Möglichkeiten, um quasi wieder nach Hause zu kommen, im Sinne von quasi übers Kaspische Meer oder ums Kaspische Meer drumherum. Mhm. Also entweder Transit durch Russland und dann nach Georgien einreisen oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Motorräder von Kasachstan mit einer Fähre nach Aserbaidschan schickt. Man darf aber selber mit der Fähre nicht mitfahren, sondern muss dann nach Aserbaidschan fliegen, weil die Landgrenzen geschlossen sind nach wie vor in Aserbaidschan. Und man kann nur einfliegen. Und das wäre ein ziemlicher Aufwand geworden. Und dann ist auch irgendwie nicht so ganz klar, wie lange die Fähre braucht und ob die überhaupt fährt. Und dann war uns das alles zu unsicher. Und dann haben wir uns letztendlich für das Transitvisum Russland entschieden, haben das beantragt, haben das auch bekommen, haben 9 Tage gekriegt. Und das sind so, was sind das, um die 800 Kilometer. Mhm. Genau, und dann war also klar, okay, wenn wir den direkten Weg nehmen, dann brauchen wir vielleicht so 3 Tage. Ich meine, andere können fahren das an einem Tag, das ist schon auch klar, aber das so sind wir halt nicht, ne?
Ja.
Genau, aber theoretisch hätten wir 9 Tage Zeit gehabt und wir waren dann auch gar nicht so, dass wir gesagt haben, ach Mensch, wir müssen jetzt ja auch nicht den direkten Weg nehmen, wir können uns ja schon noch ein bisschen was angucken. Aber es gab dann eben eine Situation in Russland, wo wir 2 Radreisende getroffen haben, die uns dann berichtet, da waren wir dann schon in Russland, die uns dann berichtet haben, sie haben eine Straße genommen, die eben nicht erlaubt war. Und das war aber denen gar nicht klar. Also da war jetzt kein Schild oder so. Und die wurden dann verhaftet und mussten dann tatsächlich 2 Tage im Gefängnis verbringen. Und musste sich dann auch die deutsche Botschaft und so weiter einschalten. Und da war für uns dann irgendwie so der Punkt erreicht. Ich meine, das war der erste Tag in Russland.
Ja.
Da dachten wir dann so,
da fühlt man sich nicht so willkommen, oder?
Ja. Gut, das ist jetzt irgendwie, da möchten wir jetzt irgendwie nicht länger bleiben. Und es gab eigentlich viele Polizeikontrollen. Wir wurden aber, ich glaube, nur zweimal oder so rausgezogen. Das war okay eigentlich, ja. Aber genau, und dann hatten wir eben am Schluss nochmal Ausreise Russland, diese Situation, wo sie uns dann verhört haben, einzeln. Und auch also ganz komische Fragen gestellt haben, auch private Fragen gestellt haben und so. Mhm. Und auch Fragen wiederholt haben, so um zu gucken, ob man das Gleiche nochmal antwortet. Ne? Also es war alles ein bisschen schräg. Und dann waren wir tatsächlich froh, als wir raus waren. Ja.
Ja. Ja, okay, ja, ich glaube halt schon, so die große Politik ist so das eine, aber ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass man sich dann auch dann als EU-Bürger in so einer Großlage dann einfach doch auch nicht so wohlfühlt, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen wäre.
Ja. Wobei man schon sagen muss, die Leute, die wir getroffen haben, auch da waren wir sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten zu kommunizieren. Die waren alle super nett. Und da, also man hat es jetzt nicht, also unser Transit, der uns eben von der kasachisch-russischen Grenze zu der russisch-georgischen geführt hat, da hat man vom Krieg nichts gemerkt. Mhm. Und die Menschen waren alle nett und auch da interessiert. Aber einfach das Gefühl, mit dem man fährt, war nicht so, ja, wir waren einfach ein bisschen angespannt die ganze Zeit und dachten, wir müssen es jetzt auch nicht provozieren irgendwie. Ja,
das stimmt.
Und jetzt habt ihr ja in Südamerika, meine ich, auch ziemlich haarige Offroad-Situationen und sowas gehabt. Jetzt mit auch deutlich mehr Fahrpraxis. Wie war das jetzt auf dieser Reise? Oder wart ihr da sowieso mehr auf Straßen unterwegs? Wie war das?
Also ich würde sagen, auch bei der Reise haben wir unseren Offroad-Anteil bekommen. Okay. Aber dieses Mal schon geplanter. In Südamerika ist uns ja einfach irgendwie passiert. Da haben wir uns halt von unseren Apps leiten lassen und waren dann irgendwo im Nirgendwo. Und dieses Mal haben wir uns bewusster dafür entschieden. Wir sind in Tadschikistan den Pamir Highway gefahren und haben da lang mit uns gerungen, beziehungsweise hatten das schon so ein bisschen im Kopf, bevor die Reise dann losging, und waren aber eigentlich immer sicher, dass wir zu früh in Tadschikistan sein werden, weil der Pamir, den fahren die meisten ja erst Juli, August, also im Hochsommer, einfach wenn der Schnee weg ist und wenn es auch nicht so kalt ist. Man befindet sich da meistens über 3000 Meter, 4000 Meter. Und dann waren wir also in Tadschikistan und dann stellte sich die Frage, fahren wir den Pamir oder nicht? Und eigentlich war klar, das können wir nicht. Und dann haben wir uns aber so ein bisschen bequatschen lassen von Menschen, die wir getroffen haben, die des Locals, die den Pamir selber jetzt in dem Moment nicht gefahren sind, aber gesagt haben, ja, das ist ja auch nur eine Straße. Klar könnt ihr das machen.
Ende April, wohlgemerkt.
Genau, und dann, wie das so ist, dann haben wir waren in der Hauptstadt in Dushanbe und dann haben wir gedacht, ja, wir können ja mal ein Stück fahren. Wir können ja mal ein Stück hinfahren und gucken, wie das da so aussieht. Wir können ja immer noch umdrehen. Und dann sind wir von Dushanbe nach Korok gefahren und das war schon furchtbar, weil da tatsächlich gerade Straßenarbeiten gemacht wurden und dann war einfach, waren teilweise die Straßen gesperrt und sehr staubig, also nicht super anspruchsvoll beim Fahren, aber eben viel los, super staubig, anstrengend. Und dann waren wir in Korok und dann dachten wir, ja, vielleicht fahren wir doch ein Stück weiter, weil jetzt sind wir ja schon so nah an der afghanischen Grenze und das war kein Valley, dass man nehmen kann, wenn man so eine kleine Detour macht. Das soll ja so schön sein und das ist ja noch tief. Und wir können ja einfach mal bis zum ersten Pass fahren und dann können wir ja immer noch gucken, können wir ja immer noch umdrehen. Und dann sind wir durchs Wakhan Valley gefahren. Das war wirklich schön und da ging es auch gut mit den Temperaturen.
Und dann, wir hatten auch Glück mit dem Wetter.
Wir hatten wirklich ein gut Wetterfenster. Und dann sind wir eben zu dem ersten Pass und haben gedacht, ja, da können wir auch mal ein Stück weiter gucken. Und wie das dann so ist, dann ist man mitten auf diesem Pass und dann kam eben das erste Schneefeld und dann lag das Motorrad und dann haben wir es drüber geschoben und dann lag das nächste Motorrad. Und dann waren wir aber jetzt schon so weit gekommen, dass wir zum einen wollten wir viel Strecke nicht zurückfahren, weil es bis zu dem Zeitpunkt schon einfach nur Schotter gewesen ist und viel irgendwie am Abhang entlang. Und wir waren ja schon neugierig und wollten einfach gern gucken, was uns da sonst noch erwartet. Und dann haben wir uns so ein bisschen Tag für Tag vorgetastet und haben gedacht, ja, die Straßen werden bestimmt auch irgendwann wieder besser. Ja, geht so. Und so kam es dazu, dass wir dann irgendwie viel über Schneefelder die Motorräder dann doch ziehen mussten und wir mussten einen Tag aussetzen, weil wir eingeschneit wurden von Neuschnee und waren dann in einem Dorf bei über 4000 Meter bei einer Familie, die uns da aufgenommen hat. Und stehen am Morgen auf und es sind einfach locker 30 Zentimeter Schnee, wenn das nicht reicht. Und es hat den ganzen Tag weiter geschneit. Und dann fragt man sich schon, war das eine weise Idee?
Ja,
und dann
aber
denkt
das
man sich so,
Also kann man durchaus von einem abenteuerlichen Trip sprechen, aber das ist doch ein Plädoyer dafür, dass man auch eben Campingausrüstung dabei hat.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich hatte so eine ähnliche Situation auch schon mal, wo man sich so ein bisschen rantastet und denkt, ja, ich kann ja umdrehen. Und ich war da alleine unterwegs und bin dann tatsächlich umgedreht, weil da wusste ich, ich schaff's noch zurück, aber das war in anderen Dimensionen, als ihr jetzt gerade erzählt habt.
Irgendwann ist halt rum mit Umdrehen.
Da ist der Point of No Return.
Da denkt man sich dann so, nee, also weil wenn wir das jetzt alles wieder zurückfahren müssen, das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Und wir hatten schon Glück mit dem Wetter.
Wir hatten viel Glück, ja.
Wir hatten aber schon auch Situationen, wo ich wirklich dachte, okay, also das waren schon brenzliche Situationen teilweise, wo ich dachte, also wenn jetzt hier was passiert, dann sagt zu Hause jeder, das habe ich gewusst, das habe ich euch gesagt, dass es dumm war, Ende April den Pamir zu fahren. Also wir hatten beispielsweise eine Situation, da war halt wirklich nur Matsch und Schnee das war auf dem Pass oben, Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan. Und da brauchten wir dann letztendlich für 20 Kilometer, haben wir irgendwie 4 Stunden oder so gebraucht, weil wir einfach die Motorräder, also das muss man teilweise zu zweit dann quasi die schieben und ziehen und keine Ahnung. Und da war auch sonst niemand außer uns. Das muss man auch sagen. Wir haben an dem Tag niemanden getroffen. Ah, doch, ein Auto aus China.
China, ja.
Ja, Chinesen haben wir getroffen. So, die sind an uns vorbei. Aber ansonsten war da einfach niemand. Und da hat es dann einmal, und das war aber auch wirklich die einzige Situation, wo ich mal so ein bisschen Panik bekommen hat. Da hat es dann einmal am Berg oben angefangen so zu knacksen. Und dann dachte ich, okay, safe. Da kommt jetzt die Steinlawine runter und wir sind hinüber. Ich war mir sicher, da kommt jetzt was runter. Und das ist halt schon auch, Pamir ist natürlich schon auch bekannt dafür, dass du im Frühjahr einfach nach wie vor da irgendwie Erdrutsche hast und so, ne? Durch das, weil sich einem oben ja auch noch Schneefelder dann irgendwie lösen und so weiter. Und und da bin ich dann richtig in Panik verfallen und habe gesagt, okay, Katharina, jetzt los. Wir müssen jetzt hier weg. Und dann hat es aber immer noch, wahrscheinlich noch mal eine Stunde gedauert, bis wir überhaupt es geschafft haben, da wegzukommen, weil es einfach so tief Matsch und Schnee war. Das war echt unglaublich. Und dann muss man sagen, wir waren auf über 4000 Meter Höhe. Jeder Schritt war natürlich super anstrengend. Das heißt, wir haben für alles gefühlt doppelt so lang gebraucht, ne?
Und das habe ich jetzt gerade noch, ja, stimmt natürlich. Ich habe jetzt eher an die Temperatur gedacht. So,
Temperatur war okay.
Temperatur war okay.
Also das,
aber stimmt,
genau.
Ja, Höhe.
Aber
natürlich.
Die Höhe war dann, also wir haben beide nicht so Probleme mit Höhe, Gott sei Dank. Aber es war einfach anstrengend.
Temperatur war eher am Tag davor tatsächlich ein Problem. Da sind wir erst spät losgekommen, nachdem der Schnee geschmolzen ist. Und da sind wir über einen von den zwei hohen Pässen drüber. Das war, glaube ich, 4, 5, 7 sogar. Und auf dem Weg zu diesem Pass hat es dann angefangen zu schneien. Und Lisa guckt mich an und meint so, was tun wir? Und ich gucke zurück und sage, ich weiß auch nicht, weiterfahren. Und
da dachte ich auch, das ist auch ein Himmelfahrtskommando.
Aber auch da, wir hatten schon, das muss man schon sagen, wir hatten viel Glück und oft ein gutes Bauchgefühl. Also oft hat uns unser Bauch gut geleitet.
Stimmt.
Und dann,
das stimmt
und
auf jeden Fall.
Man wird schon belohnt. Also das war unglaublich schön dort oben auf dem Pamir. Also die Gipfel zu sehen und auf diesem Plateau unterwegs zu sein. Und ich meine, der Luxus natürlich, wenn man Ende April unterwegs ist, was wir jetzt nicht zwingend raten würden, man hat den Pamir für sich. Also da ist halt auch niemand unterwegs.
Ja.
Außer vielleicht ein paar ganz tapfere Fahrradfahrer, aber sonst. Genau.
Ja, aber krass. Also ich hätte es auch bei der Route und überhaupt, also ich hätte mir vorgestellt, da hätte es bestimmt noch ein paar Situationen mehr geben können, wo einem mal so das Herz irgendwie in die Hose rutscht und wo man sich doch irgendwie fragt, ob das jetzt so die beste Idee war.
Ja. Es war schon nochmal eine andere Hausnummer als Südamerika, finde ich auch. Also war schon nochmal so Schippe
andere
Abenteuer.
Gefahren.
Ja.
Ja, ihr habt ja, glaube ich, in Südamerika auch oft andere Reisende getroffen. War das bei der Reise auch wieder so? Weil oft, es sind ja dann doch immer die ähnlichen Routen oder ähnliche Grenzen, wo man dann sich irgendwie trifft, was ich so immer so höre von vielen Reisenden. War das da auch so?
Weniger tatsächlich dieses Mal. Und da waren wir auch so ein bisschen überrascht und enttäuscht. Und das lag aber jetzt vor allem daran, dass wir so früh unterwegs waren. Es machen sich einfach sonst ganz wenige Menschen Anfang Januar auf den Weg in diese Länder. Weil wir haben tatsächlich einige Fahrradfahrer getroffen, die gibt es irgendwie zu jeder Jahreszeit überall. Aber das liegt vielleicht auch an der Geschwindigkeit, in der die unterwegs sind. Und wir haben dann eher auf dem Rückweg jetzt Menschen getroffen, beziehungsweise stehen jetzt noch viel im Kontakt mit Menschen, die jetzt gerade unterwegs sind, weil wie du schon gesagt hast, die meisten nehmen doch, also die sind meistens die gleichen Länder, ähnliche Routen. Es gibt doch oft so Fixpunkte, wo Menschen sich dann einfinden. Und es gibt jetzt viele, die eben unsere Route machen und uns dann mal anschreiben und fragen, also irgendwelche Fragen stellen, wo wir, keine Ahnung, Reifen gewechselt haben und dieses bekommen haben und jenes bekommen haben. Aber während wir da unterwegs waren, haben wir kaum andere Motorradfahrer getroffen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist irgendwie schön, dann auch so Orte für sich zu haben. Aber den Austausch, den haben wir schon oft vermisst irgendwie. Und auch diese Gemeinschaft, dass man irgendwie dann auf der Straße jemanden trifft. Oder wenn man dann doch mal auf den Campingplatz geht. Wobei Campingplätze gab es gar nicht, aber halt an so Punkten.
An so Spots irgendwie.
Genau, an so Spots, dass
da
man
waren
dann
wir auch oft die Einzigen.
Ja.
Mhm. Weil es gibt dann ja schon so typische Overlander-Spots irgendwie,
genau.
Die ganzen Motorradfahrer sind oder auch Menschen, die mit dem Fahrzeug reisen. Und da waren wir dann halt doch irgendwie auch immer die Einzigen.
Jetzt haben wir schon über ein paar, ja, was heißt Probleme oder Schwierigkeiten gesprochen. Was waren denn so die, also wahrscheinlich gab es jeden Tag Tausende, aber was waren denn so die Highlights, die euch jetzt sofort in den Sinn kommen, wenn ihr an die Reise denkt?
Also ich glaube, so das größte Highlight war tatsächlich der Pamir Highway. Mhm. Das war schon, da bin ich auch, oder sind wir glaube beide super froh, dass wir uns wirklich da noch dazu entschieden haben, den zu machen. Tadschikistan grundsätzlich auch eins der Top-Länder, also wo es uns super gefallen hat, wo einfach irgendwie alles gepasst hat. Also so die Leute, die Atmosphäre, die Landschaft ist unfassbar beeindruckend. Genau, ähnlich wie Kirgisistan hat uns auch sehr gut gefallen. Und dann, was aber schon auch richtig rausgestochen ist, ist so Irak und Iran eben, was die Gastfreundschaft angeht. Mhm. Also da hatten wir einfach die meisten Berührungspunkte auch mit Einheimischen, wir haben ganz, ganz viele Leute einfach kennengelernt, genau, und mit denen wir auch teilweise noch im Kontakt sind, auch über Insta und so, also das ist richtig schön. Mhm. Und wo wir einfach, viele schöne Begegnungen hatten, ja, in den zwei Ländern auf jeden Fall, ja.
Willst du das so unterschreiben,
Katharina? Genau, kann ich so unterschreiben.
Okay.
Ich glaube, was dann noch ein Highlight war, auch für uns beide, als die Temperaturen dann mal so ein bisschen freundlicher geworden sind und wir öfters auch mal wild campen konnten, das haben wir in Südamerika schon viel gemacht, das haben wir auch dieses Mal wieder gemacht, leider nicht so häufig, wie wir wollten, weil oft das Wetter nicht so mitgespielt hat. Aber als das Wetter dann besser war und wenn man dann irgendwie eine schöne Strecke gefahren ist und dann noch irgendwie einen netten Campingplatz findet und dann da abends sitzt und dann so kitschig sich das anhört, aber dann noch die Sonne untergehen sieht und so, das dann schon, das ist einfach sehr schön. Und dann steht man morgens auf und ist einfach allein in der Natur. Und ja, ich finde, da geht einem dann schon das Herz auf und dann denkt man, ja, dafür macht man das. Und dann geht es weiter und da freut man sich auch wieder auf die nächsten Menschen an der Tankstelle, die einen fragen, was einen eigentlich hierher verschlagen hat. Aber das ist auch nochmal so ein Highlight, einfach dieses, da am Zelt zu sitzen und dann auf seiner Campingküche da irgendwas Einfaches zu machen. Und doch, das auch nochmal so ein Highlight auf jeden Fall.
Ja, und du hast gerade eben schon Reifenwechsel angesprochen. Mhm. Hattet ihr irgendwelche, dann doch irgendwelche Pannen, Probleme, irgendwas an den Motorrädern oder also, haben die das problemlos weggesteckt?
Die haben das dafür, wie viel sie auch lagen, gut weggesteckt, muss ich sagen. Klar, wir hatten Verschleiß, wir haben beide neue Ketten gebraucht, neue Reifen, Ölwechsel etc. Ich hatte tatsächlich Probleme mit meiner Benzinpumpe. Das war in Usbekistan. Mir ist einfach, das Motorrad ist plötzlich ausgegangen, mitten auf der Straße. Und dann ging gar nichts mehr. Und dann haben wir aber auch da wieder nette Leute gefunden, die uns geholfen haben, einen kleinen Pickup zu organisieren und uns dann zu einem Mechaniker gebracht haben. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, okay, es muss die Benzinpumpe sein. Und dann war es glücklicherweise nur ein Anschluss, der sich gelöst hatte. Ja. Und dann konnte man das wieder hinlöten. Weil Usbekistan, muss man sagen, ist das Land, wo wir am wenigsten andere Motorräder gesehen haben. Also Motorräder sind da einfach, im Iran sieht man ja, hat jeder ein Motorrad. Aber in Usbekistan sieht man einfach auch keine Motorräder. Die Einheimischen haben keine Motorräder. Und dann war ich schon den Tränen nahe und dachte, okay, ich muss jetzt eine Benzinpumpe irgendwie aus Deutschland bestellen und die wird nie hier ankommen und überhaupt. Und dann war das am nächsten Tag gerichtet. Also das ging dann glücklicherweise ganz glimpflich aus. Genau, das... ich glaube, das war das einzige Mal, wo jetzt die Husky so einfach aus dem Nichts aufgegeben hat.
Ja, ich hatte einmal Probleme mit dem Vergaser. Also es war noch relativ am Anfang.
Auf 4000 Meter, achso, ich dachte schon auf...
Nee, genau, es war noch relativ am Anfang in der Türkei. Okay. Da sind wir irgendwie von der Tankstelle losgefahren und dann hat sie nicht mehr beschleunigt. Und dann dachte ich, ah ja, okay. Und dann fahre ich jetzt mit 30 km/h weiter Richtung Osten. Und wir können dir beide leider nicht genau sagen, was da jetzt dann kaputt war und auch keine Ahnung, was der Mechaniker da letztendlich dann fabriziert hat. Aber sie lief dann wieder nach zwei Tagen. Genau, also da war eine große Sprachbarriere da und auch mit Google Translator haben wir nicht wirklich rausgefunden, was das Problem war und was er letztendlich gemacht hat.
Da war, glaube ich, auch so ein bisschen die kulturelle Barriere, weil er immer meinte, ich habe es euch repariert, ist jetzt alles gut. Und wir haben aber gefragt, ja, was hast du denn gemacht, als es wieder passiert? Also, na, was hast du? Und er so, nee, läuft doch jetzt wieder, ist doch alles gut. Ja. Also das war so ein bisschen, sind wir nicht weitergekommen.
Okay. Genau. Aber dann lief die Honda und, weil du das jetzt gerade meintest, ich hatte nämlich auch die Sorge mit der Höhe dann und hatte tatsächlich auch bei dem einen Pass, der irgendwie hier so 4700 Meter hoch war, da bin ich im ersten Gang dann hoch, das schon. Aber ansonsten, das war das einzige Mal, wo sie so ein bisschen schwach unterwegs war. Ansonsten hat sie echt gut mitgemacht, war ich auch positiv überrascht.
Aber Reifen und Ketten, also ich meine, klar gibt es da Motorräder, aber das sind ja dann eben keine Husqvarna und auch selbst eine Honda Dominator ist da wahrscheinlich jetzt nicht wirklich weit verbreitet.
Das stimmt.
Habt ihr das dann euch auch doch schicken lassen müssen oder wie seid ihr da rangekommen an die passenden Ersatzteile?
Also Reifen.
Verschleißteile besser gesagt.
Genau, Reifen haben wir tatsächlich vor Ort gefunden. Also in Osh, in Kirgisistan, das ist so, da endet der Pamir, da gibt es so zwei, drei Läden, wo man dann, also die sich schon darauf spezialisiert haben. Das ist ja ein Ort, Dushanbe und auch Osh, das sind einfach viele Reisende mit eben entsprechenden Motorrädern.
Ach so, okay.
Also das kriegt man dann hin, aber wir haben uns tatsächlich so ein bisschen vorab schon drum gekümmert und die angeschrieben. Aber für Kette und andere Teile, also Öl, Filter und so, haben wir uns ein Paket schicken lassen nach Kirgisistan. Das ging auch. Genau, also tatsächlich so die Ersatzteilsuche oder Verschleißteilsuche ist schon auch so ein bisschen mühsam. Man muss da schon so ein bisschen planen und überlegen, wo man das bekommen könnte oder ob man was schicken lassen muss. Und wir haben uns zwei Pakete schicken lassen, einmal in Irak und einmal nach Kirgisistan und hatten aber beides mal Glück, dass die angekommen sind, dass die durch den Zoll durften und das ging dann beides gut.
Ja, gab es irgendwas, was ihr in eurem ganzen Gepäck, was ihr dabei hattet, was ihr trotzdem irgendwie vermisst habt oder was da... Oder habt ihr irgendwas dabei gehabt, was ihr nie gebraucht habt?
Also wir hatten diesmal Stühle dabei. Die hatten wir beim letzten Mal nicht. Und das war die beste Anschaffung. Ja. Das beantwortet zwar nicht deine Frage, aber das war so viel wert, dass wir diese Mini-Stühle da dabei hatten. Genau, das fand ich auf jeden Fall. Grundsätzlich war die Ausrüstung einfach auch besser als beim letzten Mal. Ich glaube, wir hatten jetzt so ein paar Kleinigkeiten hat, also ich hatte zum Beispiel noch eine Trinkflasche dabei, die habe ich letztendlich dann nie genutzt. Die ging dann auch, wir haben auch ein Paket nach Hause geschickt, auch mit wärmeren Klamotten und so, weil wir ja doch von Anfang an noch viele wärmere Klamotten dabei hatten und dann irgendwann die Temperaturen besser waren. Genau, aber ich würde sagen, wir haben schon, also ich finde ja, wir haben nicht so viel Gepäck dabei gehabt. Also wenn man dann so andere trifft, die so auf ihren großen BMW GS da unterwegs sind. Und ich frage mich immer, was die da alles dabei haben, ehrlich gesagt. Also, weil die Seitenkoffer und hinten dann Koffer und noch Tasche oder noch zwei Taschen und keine Ahnung. Also wo ich mich immer frage, was ist denn da alles drin, um Gottes Willen? Also ich finde nicht, dass wir so viel Gepäck hatten und glaube auch nicht so viel, also Unnützes würde ich auch nicht sagen.
Naja. Wir hatten Länderkarten mitgenommen. Weil wir dachten, das hatten wir in Südamerika nicht und dann haben wir andere getroffen, die hatten Karten dabei und dann dachten wir, ach, das ist so schön, wir haben so eine Karte gehabt, dann kann man die ausbreiten und gucken, wo man hin will und so. Ja, am Ende des Tages waren die vom Maßstab oft nicht gut genug, weil das waren halt, also es waren auch Länder, da gibt es nicht so viel Kartenmaterial, da haben wir die genommen, die es eben gab und die waren vom Maßstab oft nicht so gut. Und dann liegt man da abends im Zelt und dann breitet man die Karte aus und die passt kaum ins Zelt. Und dann nimmt man doch sein Handy oder Halsnavi. Also wir hatten eben beide unsere Handys und dann aber ja auch noch ein Navi dabei. Also Karten müssen wir beim nächsten Mal nicht mehr mitnehmen. Das ist einfach, ich glaube, Karten eignen sich mehr für zu Hause, wenn man sich so einen Grobüberblick macht.
Ja, genau, genau.
Aber so eine Papierkarte mitzuschleppen, das, okay. Ich würde sagen, das war überflüssig, aber sonst im Großen und Ganzen haben wir eigentlich das ganz gut,
okay.
Ganz gut so hinbekommen. Doch wir sind beide nach wie vor am Überlegen, ob wir nicht gern so ein Kommunikations...
Ah ja, so ein Zehner oder so.
Genau,
stimmt, ja.
Sowas hätten. Wir hatten das in Südamerika nicht und haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden. Und sind auch so ein bisschen zwiegespalten, ob das nicht für die nächste Reise angeschafft werden muss.
Okay. Ja, ich finde es immer ganz spannend, weil man ja dann doch oft, also mir geht es so, dass ich gerade bei längeren Reisen dann oft eben merke, man schafft sich dann irgendwas extra für so eine längere Reise an mit dem Gedanken, wofür man es brauchen kann. Und letztlich gibt es dann immer Sachen, die man eben nie gebraucht hat. Und im besten Fall ist es dann was eh nicht viel Platz weggenommen hat, aber...
Das stimmt.
Aber interessant, dann habt ihr ja echt punktgenau auch gepackt vielleicht und wusstet schon, was ihr braucht und was ihr nicht braucht.
Ich glaube schon. Ja. Also genau, ich glaube, klar, man hat immer irgendwie so Kleinigkeiten noch dabei, die man dann vielleicht nicht benutzt. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen hatten wir jetzt echt nichts dabei, wo wir gesagt haben, also das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Um die Alu-Koffer noch zu verteidigen ein bisschen, also zumindest ich brauche die tatsächlich dann, wenn ich meine Foto- und Campingausrüstung mitnehme. Also dann brauche ich schon auch links und rechts einen Koffer und eine Gepäckrolle, aber das reicht dann auch. Aber ich weiß schon, es gibt Leute, die bauen sich auf, die Alu-Koffer oben noch was drauf.
Ganz genau.
Haben dann noch einen Topcase und
ganz
bauen sich
genau.
auch in die Sturzbügel noch Taschen.
Ganz genau.
Ja, ich weiß schon.
Haben dann noch so ein Netz drüber und auch da haben sie noch was reingestopft.
Ja.
Genau.
Ja. Ach so, aber hattet ihr, genau, apropos, hattet ihr eigentlich auch Werkzeug dabei, groß für Ja.
Also deshalb, das stimmt schon, wir hatten nicht so viel Gepäck und hatten aber trotzdem alles. Also wir hatten Werkzeug dabei, wir hatten Ersatzteile, also so ein kleines Ersatzteilsortiment, wir hatten Schläuche dabei, Bremsbeläge, ne, so ein paar Sachen. Doch, hatten wir alles dabei. Und Werkzeug, eben so eine solide Werkzeugrolle, muss man auch irgendwie unterbringen.
Ja. Ja, die nimmt man ja mit, damit man sie nicht braucht.
Genau,
das
genau.
ist ja die
so ist
Philosophie.
Es.
Die Ersatzteile natürlich auch.
Ja. Okay.
Ja.
Das ist mir auch noch spontan eingefallen. Können wir noch kurz über Geld reden?
Mhm.
Was kostet denn sowas, so eine 6-monatige Motorradreise? Also ganz grob ungefähr.
Ich meine, müsste ich nochmal gucken, weil ich bin so der Typ, mir macht das Spaß, ich notiere das dann alles mit. Also in der Zwischenzeit gibt es ja Apps und guck, wie viel Geld für was ausgegeben haben, für Übernachtung, Sprit etc. Sprit war im Iran unglaublich günstig, das war sehr schön. Also da haben wir zu zweit, finde ich, mal einen Euro getankt. Und das macht sich natürlich bemerkbar, wenn man fast jeden Tag unterwegs ist und irgendwie zweimal täglich tankt. Und wir haben jetzt für die 6 Monate pro Person, ohne dass ich nochmal nachgucke, meine ich so 8.000 Euro ausgegeben.
Und da ist aber dann auch schon drin die Fähren am Anfang, das Carnet mit 250 Euro habe ich da mit reingepackt. Genau.
Also so fast alles, ne?
Genau, fast
was
alles.
Was so Reise angeht. Ja,
ja, kommt mir jetzt aber auch gar nicht so viel vor.
Nö.
So, also ich habe jetzt nicht wirklich eine Relation, außer jetzt halt, ich weiß nicht, wenn man mal 3-4 Wochen irgendwo unterwegs ist. Aber klar, wenn du in Europa unterwegs bist, ist halt jeder Tag natürlich viel, viel teurer. Mhm. Selbst in Ost- und Südosteuropa.
Aber und was natürlich auch drin ist in den 8.000 Euro, deshalb, ich finde es tatsächlich auch nicht, ich finde, wir haben gut gewirtschaftet, weil es sind auch sämtliche Visa drin und unser Turkmenistan-Trip, und der war sehr teuer. Also diese 3 Tage, die wir gebraucht haben, um durch Turkmenistan durchzukommen, haben uns pro Person 750
Dollar.
Weil ihr diesen Guide gebraucht habt, oder?
Genau.
Also zum einen ist die Einreise teuer, man zahlt für sich und das Motorrad, und dann muss man noch einen Zuschlag für Sprit zahlen, weil Sprit günstig ist. Deshalb muss man das davor schon, schon abbezahlen. Und dann eben dieser Guide noch, der einen dann ja begleiten muss. Genau, das war teuer. Und das ist auch alles dabei in unseren Ausgaben.
Ja, wir haben, also ich glaube, es sind halt echt auch teilweise Länder, die natürlich einfach auch deutlich günstiger sind. Und wir haben aber schon auch, also wir sind jetzt nicht so Hardcore-Camper. Also wenn es uns zu kalt ist oder es regnet, dann zelten wir nicht. Dann gehen wir in irgendwie, also klar sind es dann schon auch günstige Unterkünfte, muss man auch sagen. Ne? Ja. Das ist dann irgendwie so pensionsmäßig oder auch mal ein günstiges Hotel oder so, ne? Oder auch ein Hostel war mal zwischendurch. Genau, aber ich glaube, also man könnte noch günstiger wegkommen natürlich, wenn man wirklich, also viele zelten ja wirklich dann jede Nacht. Und das ist dann natürlich schon, dass da spart man nochmal ordentlich Geld.
Aber oder auch wenn man viel kocht. Wir haben schon auch gekocht, aber wir essen dann schon auch gern das, was es so vor Ort gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Und jetzt seid ihr ja seit, wann seid ihr zurückgekommen? Im Juni dann wahrscheinlich irgendwann, oder?
Mitte Juli.
Mhm. Okay. Ja, dann seid ihr jetzt ja schon wieder ein paar Wochen so im Alltag irgendwo vielleicht angekommen. Ja. Habt ihr jetzt schon gleich die nächste Fernreise geplant, oder?
Also geplant ist nichts. Geplant ist nichts.
Braucht ja nicht viel Vorlauf. Also.
Ja, genau.
Ja, beim nächsten Mal dann ja vielleicht doch.
Ja, wenn es dann mal Richtung Afrika geht, dann vielleicht schon. Ne? Mhm. Nee, geplant ist nichts. Wir sind jetzt, kommendes Wochenende fahren wir, das ist ein kleiner Trip, auf ein Motorradtreffen tatsächlich nach NRW.
Gieboldehausen.
Ne, Gieboldehausen.
Ach, da sehen wir uns dann wieder.
Ah, bin ich auch mal was?
Ja.
Ah, ja, schön.
Ah, ja, gut, dass wir darüber sprechen.
Okay, ja, gut. Genau, also das ist
geplant. Ich bin der mit den Aluboxen.
Ja, sehr schön.
Ja, ja, cool. Ja, cool.
Genau.
Ja, interessant. Aber ihr macht da keinen Vortrag oder sowas, oder?
Nee.
Wir sind eher das Support. Team,
genau.
Eine Freundin von uns, die wir während der Reise kennengelernt haben, die hat sich um diesen Förderpreis, die blaue Kugel, beworben.
Ja, sehr cool.
Und jetzt fliegt sie aus Georgien kurz hierher, um dorthin zu kommen. Und wir haben gesagt, dann fahren wir auch dahin.
Ja.
Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept. Aber das heißt, ihr habt jetzt, genau, Afrika steht immer noch auf dem Plan, aber jetzt momentan seid ihr ganz froh, dass ihr wieder hier seid, oder?
Ja. Naja, es ist ja immer nein. So. Auch wenn die Reise gar nicht so teuer war, war es ja auch nicht umsonst. Das bedeutet, jetzt muss auch erstmal wieder ein bisschen Geld in die Kassen kommen, bevor es dann wieder losgehen kann. Und es ist sehr schön, wieder da zu sein. Aber jetzt gerade im Sommer, wenn alle noch so unterwegs sind, ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Also das hätte ich nicht so kommen sehen, aber da denkt man manchmal, vielleicht hätte man doch erst so auf Oktober zurückkommen sollen, wenn sowieso die ganze Saison so ein bisschen abflaut.
Ja.
Genau. Aber das Jammern auf sehr hohem Niveau, das wissen wir auch.
Aber es ist schon, also wahrscheinlich war das bei Südamerika auch so und ich habe das einfach nur verdrängt. Aber es ist schon schwierig, nach so einer intensiven Zeit dann wieder hier so im Alltag anzukommen. Und dann zumindest für mich war es auch schwierig, dass wir zwei uns dann auch plötzlich, nachdem wir uns 6 Monate lang jeden Tag gesehen haben, uns dann eben nicht mehr jeden Tag sehen. Und das war schon auch, also war schon auch so ein bisschen Herzschmerz auf jeden Fall. Und dann hat man doch am Schluss auch noch, wir waren in Bulgarien noch, wenn du mal nach Bulgarien fährst, auf jeden Fall zum Motocamp. Ganz toller Ort. Haben da tolle Menschen kennengelernt. Und dann, also es war irgendwie, war dann so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen Herzschmerz, weil es war das Ende der Reise. Wir haben auch tolle Menschen kennengelernt. Katharina und ich mussten uns quasi jetzt wieder trennen und haben uns nicht mehr jeden Tag gesehen. Das war schon schwierig auf jeden Fall. Und dieses Jahr wieder ankommen und ja, und dann ist man schnell leider wieder in dem Trott drin, wo man dann das Gefühl hat, diese Reise ist schon wieder ganz arg fern.
Ja, das ist natürlich immer so diese Klischeefrage, so dieses, ja, wieder ankommen in Deutschland. Mhm. Und ich kann mir das eben nur auf abstraktem Niveau vorstellen, aber weil es mir halt auch so nach 3-4 Wochen Reise auch immer so geht, da ist dann so die letzten 2 Tage, so die letzten x Prozent einer Reise, bist du halt eigentlich schon gedanklich wirklich schon zu Hause und dann parkst du das Motorrad und allerspätestens dann, wenn du die Taschen ausgepackt hast, dann bist du von jetzt auf gleich sofort wieder angekommen und die Reise ist ganz weit weg schon wieder. Ja. Also kann das ich stimmt. mir entfernt vorstellen. Ja. So. Ja.
Und das triffst du ganz gut, weil es war bei uns auch so, wir waren dann hier wieder und das war auch schön, wir sind ja langsam zurückgefahren und dann haben auch Freunde und Familie gewartet und es gab so ein kleines Fest. Und dann denkt man sich aber, ja verrückt, vor 6-8 Wochen waren wir noch ganz am anderen Ende der Welt und jetzt ist man hier.
Ja, ja.
Genau, ja.
Naja. Ja, aber dann bin ich gespannt, wo es euch das nächste Mal hin verschlägt. Also, nee, das war jetzt, weiß ich nicht, war sehr spannend, das so zu hören und ich freue mich sehr auf die Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Weil, genau, wir werden die Geschichte auch nochmal im Heft veröffentlichen und ich kann jetzt noch nicht sagen, wann, aber ich glaube, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, 2025, werden wir das, glaube ich, machen. Wir haben jetzt immer noch ziemlich viele Lesergeschichten, die schon ein bisschen älter sind, aber wir haben da einfach immer so viele Angebote. Und bis dahin können sich unsere Zuhörer aber auf eurem Instagram-Kanal ein Bild machen.
Genau.
Reise ohne Limit mit Unterstriche oder wie?
Genau, also Reise Unterstrich ohne Unterstrich Limit. So,
genau. Und beim SWR, das können wir, glaube ich, auch nochmal sagen. Beim SWR
ja,
wart ihr
genau,
auch?
Wir waren vor 2 Wochen in der SWR Landesschau eingeladen, live im Studio. Das war tatsächlich ganz schön, konnten da über die Reise erzählen, gab auch so ein paar kurze Einspieler. Mhm. Also, und das müsste auch noch in der Mediathek sein, ja.
Ja, das suche ich auch nochmal raus. Das kann man dann ja auch nochmal verlinken, vermutlich in den Shownotes.
Bestimmt.
Ja, dann machen wir das doch.
Cool.
Okay.
Falls irgendjemand da draußen auch Fragen hat bezüglich diesen Ländern oder Pamir Highway oder auch was auch immer für Fragen.
Seid ihr nicht
immer
abgeneigt?
Gerne,
okay.
Immer gerne melden. Mhm. Ja, wir beantworten sehr gerne immer alle Fragen. Ja.
Cool. Okay, dann nochmal danke, dass ihr euch wieder gemeldet habt. Das war super spannend. Und weil ich es in den letzten Folgen noch vergessen habe, sage ich an dieser Stelle nochmal unsere Mailadresse für Lob, Kritik und Themenwünsche. Das ist podcast@motorradonline.de. Also Lisa, Katharina, danke nochmal und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.